Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit Dr. Werner Klur vom Verein Solingen Hilft e.V. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klur.
Hallo, Herr Hamacher. Guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann.
Herr Dr. Klur, wer sind Sie und was ist Solingen Hilft e.V. für ein Verein?
Ja, mein Name ist Werner Klur. Ich bin Allgemeinmediziner, bis Ende letzten Jahres als Hausarzt tätig gewesen in der großen Dreierpraxis hier in Solingen und bin seit 2018, wo wir den Verein Solingen Hilft gegründet haben, im Prinzip dabei. Was macht der Verein? Er verfolgt letztendlich, er begleitet Projekte, Hilfsprojekte sowohl in Griechenland als auch in der Ukraine. Wir haben Partnerorganisationen, die wir unterstützen, und ich sag mal so, unser Vorteil und unser Hauptpunkt, weshalb uns die Spender relativ großzügig versorgen, ist die Tatsache, dass wir die Projektteilnehmer alle persönlich kennen. Das ist der große Unterschied. Wir sind eine relativ kleine NGO, wir sind etwa 10 Mitglieder und wir treffen uns regelmäßig, wir fahren regelmäßig in die Krisengebiete, beziehungsweise vor allem in Griechenland, Athen und Lesbos, und fördern dort, ich sag mal, NGOs, also Nicht-Regierungsorganisationen, die dort eine fantastische, tolle Arbeit leisten und die wir unterstützen.
Also Sie würden sagen, ein zentraler Unterschied ist, dass Sie im Vergleich jetzt zu anderen NGOs, dass Sie wirklich mit den Menschen, mit denen Sie in Ihren Programmen zusammenarbeiten, dass Sie da wirklich persönlichen Kontakt haben, dass Sie da hinfahren und nicht nur quasi, ich spende einem Verein Geld und der Verein überweist jemand anderem Geld, sodass da irgendwas passiert, sondern Sie haben wirklich auch so eine persönliche Beziehung zu den Aktionen, die da vor Ort geschehen.
Exakt, so kann man das sagen. Also begonnen hat das letztendlich mit der ersten Tour von Christoph Zensis nach Moria, wo er letztendlich für eine NGO als Arzt gearbeitet hat im Camp. Und die Verhältnisse damals an Dramatik ja kaum zu überbieten waren. Das war 2018, wo die ganzen Flüchtlingsboote kamen, wo ich glaube bis zu 20.000 Menschen in diesem Moria-Lager sich aufgehalten haben, im alten Moria-Camp, bevor das neue dann gebaut wurde. Und daraus letztendlich hat sich unser Ehrgeiz entwickelt, dort Projekte zu fördern, zu unterstützen.
Und das war dann auch der Gründungsgrund 2018, dass so viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind, gerade nach Griechenland, und die humanitären Bedingungen in den Camps nun mal wirklich nicht gut waren.
Für uns stand immer im Vordergrund, wir wollen medizinische Hilfe leisten, weil das dort an allen Ecken und Kanten gemangelt hat. Letztendlich denke ich auch, die humanitären Verhältnisse waren so katastrophal oder sind bis heute noch so katastrophal, dass jede Hilfe, die wir bieten können und die wir leisten können, dort sinnvoll und angebracht ist.
Wenn wir jetzt mal auf die Vergangenheit schauen, wo waren Sie bisher, außerhalb, also jetzt in Griechenland zum Beispiel, wo waren Sie vor Ort und wie würden Sie die Situation beschreiben?
Also ich persönlich bin durchschnittlich etwa zweimal pro Jahr, seit 2019. 19 bin ich, glaube ich, das erste Mal mitgefahren, zweimal im Jahr in Athen und auch auf Lesbos. Athen ist mittlerweile mehr zum Schwerpunkt geworden, weil auf den griechischen Inseln die Zulassung, die Asylverfahren relativ beschleunigt wurden und dadurch die Camps auch in kurzer Zeit relativ rasch wieder geleert werden. Und letztendlich viele Schutzsuchende praktisch nach Athen abgeschoben werden, wo sie auf der Straße leben, wo sie keine medizinische Versorgung haben, wo sie sich selbst überlassen werden und dort auch mittlerweile wir ein gutes Netzwerk zu anderen NGOs haben, die sich halt um diese Menschen mitkümmern.
Würden Sie denn sagen, dass sich die Situation seit 2018 verbessert hat, verschlechtert hat oder in etwa gleich geblieben ist?
Also die Dramatik natürlich damals war nicht zu überbieten, insbesondere auch mit dem Brand, der in Moria stattgefunden hat, der ja die Welt aufgeweckt hat, wo auch vorübergehend ein sehr, sehr großes Engagement und Interesse auch der Menschheit gesehen wurde. Die Problematik meines Erachtens hat sich nicht verbessert, im Gegenteil, die Bedingungen werden immer schlechter. Europa betreibt eine Politik letztendlich der Abschottung. Sie machen die Grenzen dicht, versuchen schutzsuchende Flüchtlinge letztendlich zu verhindern, in das europäische Festland zu kommen.
Also es gäbe ja auch jetzt innerhalb Europa quasi eine Wende von immer weniger Entgegenkommen humanitärer Hilfe jetzt für Flüchtlinge, auch jetzt im neuen Europaparlament, sehr deutlich nach rechts gerückt im Vergleich zum vorherigen. War jetzt ja auch noch letzte Woche bekannt gegeben, dass die Asylgesuche weiter beschränkt werden sollen. Da würden Sie auch sagen, dass sich da von Europas Seite was verändert hat.
Also insbesondere Ende letzten Jahres, wo sich das neue EU-Parlament zusammengesetzt hat, war ja ein Beschluss mehr, den Ländern mehr Befugnisse zu geben, wie sie ihre Grenzen dicht machen. Das ist eher ein Schritt zurück. Das ist eher eine Verschärfung der Bedingungen an den Außengrenzen. Das verschärft die Situation für sämtliche, für alle Flüchtlinge, die den Weg nach Europa suchen. Egal, welche Beweggründe da vorliegen. Also das ist schon eher eine Verschlechterung, eine Verschlimmerung der Situation.
Schauen wir uns mal die Situation vor Ort im Detail an. Können Sie einmal schildern, wie so ein klassischer Tag aussieht, wo Sie jetzt in der medizinischen Versorgung helfen? Wie kann man sich das vorstellen?
Die medizinischen Bedingungen, die man vorfindet, die sind natürlich sehr einfach gehalten. Was ich dort erlebe, ist ein Sprechzimmer, eine Untersuchungsliege, ein Stethoskop, eine Lampe. Letztendlich, was man da macht und betreibt, ist eine Basismedizin. Und man versucht auch natürlich zu differenzieren, zu gucken, ist jemand so schwer erkrankt, dass er ins Krankenhaus muss oder nicht. Grundsätzlich ist die medizinische Versorgung ja in Griechenland äußerst schlecht für die Flüchtlinge, weil sie in dieses Sozialsystem erst reinkommen, wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist. Auch dann, wenn sie eine sogenannte Versicherungskarte oder Nummer besitzen und in das System hineinkommen, besteht immer noch die Problematik, was die Sprache anbetrifft. Also wenn ein Schutzsuchender letztendlich ins Krankenhaus geht, die griechische Sprache nicht beherrscht, wird er mehr oder weniger abgewiesen oder er bringt einen Dolmetscher mit. Und so haben sich dort einige kleine NGOs bereit erklärt, eine medizinische Hilfe anzubieten in Form von Mietswohnungen, die in der Mitte von Athen ist ein etwas größeres Zentrum, was relativ zentral gelegen wird, wo ich im November noch gewesen bin. Das ist eine Organisation, Medical Volunteers International heißen die, die dort eine kleine Praxis praktisch aufgebaut haben, wo ehrenamtlich Ärzte arbeiten, die im Schnitt alle 6 bis 8 Wochen wechseln und dort ihre Arbeit verrichten. Und da habe ich mitgearbeitet, ja. Letztendlich habe Patienten betreut, habe Patienten versorgt, untersucht. Ich habe ein Ultraschallgerät, was wir vor vielen, vielen Jahren dort mal hingespendet haben, nochmal aktiviert und solche Dinge. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Medizin, die man hier macht. Das ist bei uns ein hohes Level und dort ist man mit einfachen Dingen schon zufrieden.
Und was sind das so für Krankheitsbilder, mit denen die Menschen dann kommen?
Muss ich vielleicht etwas weiter ausholen. Wir haben auf Lesbos im Lager festgestellt, dort gab es sehr viele Krätzeerkrankungen. Das ist eine Katastrophe. Auch jetzt sehen wir das auf der Insel Kos ähnlich in diesem Lager. Und das war damals ein Aufhänger, weshalb wir auch ein Projekt gestartet haben oder initiiert haben, was wir auch als sogenanntes Krätzeprogramm genannt haben. Wir haben also Medikamente organisiert, wir haben Waschmaschinen angeschafft, alles in Verbindung, in Mitarbeit mit einer NGO, mit einer fremden NGO. Weil man muss natürlich das gut planen, man muss es organisieren, es muss nachhaltig sein, die Waschmaschinen müssen betreut werden, die Menschen, die da hinkommen. Aber das Angebot läuft bis heute. Die 8 Maschinen laufen heute noch.
Und jetzt haben wir, wie Sie ja schon gesagt haben, da gibt es ehrenamtliche Ärzte, die da arbeiten, einen sehr anstrengenden Job wahrscheinlich machen, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Sind das denn viele Menschen, die das auf sich nehmen und da, wie Sie auf Ihrer Website schreiben, nicht wegsehen, sondern da helfen, wo Hilfe gebraucht wird?
Also die Partnerorganisationen, die wir kennen, bei denen auch Ärzte beschäftigt sind, da stellen wir immer wieder fest, die Bereitschaft, dort zu unterstützen, ist riesig groß. Die sind natürlich auch anders organisiert. MVI zum Beispiel, also Medical Volunteers International, agieren von Hamburg aus und sind seit Jahren, haben sie sehr viel Erfahrung mit der, ich sage mal in Anführungsstrichen, Rekrutierung von Jungärzten. Und ich kann auch jedem jungen Arzt, der heute anfängt oder in der Klinik ist, dringend empfehlen, einmal seinen Blickwinkel in diese Richtung zu lenken, weil diese Erfahrung, die Menschen, die er kennenlernt, die auch die Krankheitsbilder, die schon etwas anderes sind teilweise als bei uns, das wird, ja, das sind unvergessene Momente. Und vor allen Dingen, man bringt unmittelbare Hilfe. Und ich denke, jeder, der Medizin studiert hat oder der die ärztliche Tätigkeit ausübt, der hat diesen humanitären Gedanken zumindest immer noch in sich. Und den kann man da leben, zumindest gefühlt.
Weil man wirklich mit jedem Patienten, dem man da hilft, wirklich was voranbringt und einen Unterschied in dem Leben der Person macht, was anderes ist, wenn man jetzt das Blutdruckmedikament eines chronisch kranken Patienten zum Beispiel ab und zu mal steigert und mit ihm ein Gespräch führt. Das sind einfach andere Dimensionen vielleicht.
Also Krankheitsbilder, die man da sieht, ist das Wort Krätze habe ich gerade schon erwähnt, was ein Riesenproblem ist. Aber Sie sehen alle Erkrankungen, Sie sehen Schussverletzungen, Sie sehen insbesondere psychisch traumatisiert, behaupte ich, sind 90% der Flüchtlinge. In irgendeiner Form bräuchten die alle Hilfe. Aber akute Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Sie sehen Hochdruck, Diabetes, also alle chronischen Erkrankungen, die wir hier in Deutschland auch kennen.
Und wie klappt die Kommunikation mit dem Patienten? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind Sie auch ein Sprachentalent.
Nein.
Das stelle ich mir schwierig vor. Ich denke mal nicht, dass Sie da sehr viele Dolmetscher haben. Wie funktioniert das?
Also heute gibt es Gott sei Dank sehr gute Übersetzungstools, mit denen gearbeitet wird. Ich kenne das ja auch aus der Praxis ohne Grenzen hier in Solingen, wo ich unter anderem arbeite. Dort verwenden wir auch halt Übersetzungstools, die auch hilfreich sind. In den ersten Jahren, sowohl im Camp Moria als auch in dem Nachfolgecamp, haben wir überwiegend mit Dolmetschern gearbeitet. Und es ist ja auch so, viele Schutzsuchende oder viele geflüchtete Menschen engagieren sich ja auch für ihre Mitmenschen im Camp. Wir haben viel Unterstützungsarbeit geleistet für eine Organisation, die nannten sich Moria White Helmet. Mhm. Die sind heute noch aktiv. Das ist praktisch eine Gruppe von Menschen, die im Camp leben, und die haben so ein bisschen Struktur dort geschaffen. Die haben eine kleine Schule gegründet, die haben einen Friseur etabliert, die haben Elektrogeräte angeschafft, besorgt. Die haben also praktisch intern innerhalb dieses Camps versucht, so ein bisschen soziales Leben durch bessere äußere Rahmenbedingungen zu schaffen.
Jetzt haben Sie gerade Praxis ohne Grenzen angesprochen. Können Sie uns kurz erklären, was Sie da genau machen?
Die Praxis ohne Grenzen, die gibt es schon seit 2016, glaube ich, oder sogar noch länger, seit vielen Jahren. Das ist eine Praxis, wo Menschen behandelt werden, die keinen Versicherungsschutz haben. Man glaubt ja nicht, wie viele Menschen in Deutschland bis heute keinen Krankenversicherungsschutz haben. Das sind angefangen von Unternehmern, die pleite gegangen sind, die ihre Versicherungsbeiträge nicht mehr leisten können, halt bis hin zu Fluchtsuchenden, deren Asylverfahren nicht abgeschlossen sind oder die auf die schiefe Bahn gelandet sind, jedenfalls die krank sind. Und dort in der Praxis arbeiten auch von unserem Ärztenetz Solimed, arbeiten ehrenamtlich Ärzte. Die Sprechstunde ist einmal pro Woche, etwa 2 Stunden, wobei wir mittlerweile schon sehen, der Bedarf wächst. Es kommen immer mehr Menschen in diese Praxen und in diese Praxis. Und ja, wir sehen, der Bedarf wächst.
Ist ja sicherlich auch nicht nur hier in Solingen Thema, sondern deutschlandweit. Sie haben auch eben schon das Problem der psychischen Erkrankungen angesprochen. Das ist so, dass es ja auch gerade eine Debatte darüber gibt, weil bei den letzten Attentaten, die leider ja in den letzten Monaten passiert sind, ist auffällig oft, eigentlich fast immer, sich auch um Menschen mit psychischen Erkrankungen gehandelt hat. Was würden Sie sagen, müssten wir hier mehr tun? Also jetzt gerade haben wir quasi über die Situation in Griechenland zum Beispiel gesprochen, aber die Menschen, die jetzt in Deutschland ankommen, was machen wir da quasi falsch? Was könnten wir da besser machen?
Also ich glaube, dass eine vernünftige Integration heute zu einer deutlich besseren Kommunikation auch untereinander bringen würde.
Es ist ja ein großer Kritikpunkt quasi, dass von der Ampel unter anderem ja jetzt Mittel für Sprachkurse und für Integration im Allgemeinen gestrichen wurden. Integration war jetzt ja auch im Bundestagswahlkampf eigentlich kein Thema. Es wurde vielmehr über Grenzen quasi gesprochen, aber weniger darüber gesprochen, Menschen hier vernünftig zu integrieren. Wundert es Sie, dass bei den bisherigen Integrationsmaßnahmen es dann vermehrt eben auch zu Konflikten kommt?
Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Letztendlich, wenn Sie lange Zeit in einem Asylverfahren sind, in einer Einrichtung leben, wo Sie mit mehreren Menschen unter einem Dach wohnen, wo Familien, Kinder, Frauen, Alte, Junge letztendlich zusammenleben müssen, dass da Konfliktstoff besteht, das steht, glaube ich, außer Frage. Integration natürlich zu leisten, ist eine große Geschichte. Was mich irritiert, ist schon, dass auch die letzte oder die derzeitige Regierung noch die Gelder für soziale Einrichtungen in Deutschland deutlich gekürzt hat. Was unmittelbar Folgen hat für AWO, für Caritas, für die Big Player, auch Rote Kreuz, alle sind letztendlich betroffen. Und das macht mich schon eher sehr nachdenklich.
Ja, da gab es auch letztens, ich glaube vor 2 Tagen, einen Bericht in der Rheinischen Post und auch im Solinger Tageblatt beispielsweise, dass eben genau Caritas, Rotes Kreuz echt Probleme haben. Ja. Einfach finanziell, weil sie die Sachen, die sie gerne organisieren und wo viele Menschen ehrenamtlich arbeiten, aber natürlich muss auch irgendwie Material und alles, muss Raum quasi bezahlt werden, dass das immer weniger wird und immer schwieriger wird. Und das verbessert ja sicherlich die Situation hier in Deutschland auch nicht. Wenn wir jetzt nochmal auf diese gesellschaftliche Debatte schauen, analog auch so ein bisschen zu der Europaebene, da merkt man ja schon, dass gerade am Anfang, so Blick 2015, sehr viele Menschen sehr bereit waren, Menschen zu helfen. Jetzt auch mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, viele Menschen, Ukrainer beispielsweise, aufgenommen haben und dann eine hohe Bereitschaft war. Aber jetzt so mein Blick auf das Ganze wäre, dass diese Bereitschaft immer, immer weiter schwindet und die Leute immer weniger bereit sind, sei es jetzt auf staatlicher Ebene zu unterstützen, dass da Menschen geholfen wird. Also auf der anderen Seite einfach das immer mehr ablehnen. Vielleicht auch, weil sie sagen, weiß ich nicht, mir geht es selber nicht so gut, mir geht es selber wirtschaftlich nicht so gut, ich habe nicht so viel Geld, es ist alles so teuer geworden, ich habe einfach größere Probleme. Und viel wird ja auch zum Beispiel auf Migrantinnen und Migranten, viele Probleme auf die quasi geschoben, denen zugestellt. Was würden Sie sagen, diese gesellschaftliche Debatte rund um Migration, stimmt das mit der Realität einher oder sind das zwei verschiedene Dinge?
Ich glaube, das Thema wird sehr, sehr hochgeschaukelt, auch unter dem Aspekt, meines Erachtens nach ist unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft ist auf diese Menschen angewiesen. Zum großen Teil sind wir auf Migration, auf Zuwanderung, auf Fachkräfte sind wir angewiesen. Und unter diesem Aspekt, wenn man das darunter betrachtet, ist diese Debatte sehr, sehr schmalspurig, wird die geführt. Ne? Mhm. Natürlich, die Attentate, alle, die passiert sind, sind alle immer wieder eine Katastrophe gewesen, definitiv. Aber was letztendlich auch über die Medien letztendlich dort verbreitet wird, ist ein Bild, wo letztendlich so eine Kollektivschuld Menschen zugeschoben wird, denen es das nicht zusteht, die man damit letztendlich meines Erachtens verunglimpft.
Ja, wenn man auch da mal auf die Zahlen schaut, dann sieht man ja auch, dass, wenn wir uns angucken, die sozialversicherungspflichtigen Jobs, die in den letzten Jahren in Prozentpunkten gestiegen sind und so auch dafür gesorgt haben, dass unsere Rentenbeiträge beispielsweise nicht so stark gestiegen sind, wie sie es vielleicht wären, liegt daran, dass viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und eben in unser Sozialsystem auch eingezahlt haben. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und ich hatte auch Zahlen hier rausgesucht vom Internationalen Währungsfonds, die mal ausgerechnet haben, dass sich auf Europaebene sich Migration positiv für die Wirtschaft auswirken sollte. Die haben das untersucht und der Internationale Währungsfonds ist jetzt ja kein, ich sag mal, linksgrüner Verein. Das sind schon, also die Zahlen sprechen schon dafür und auch die Wirtschaftsweise haben ja zum Beispiel gesagt, 400.000 Menschen müssten eigentlich jedes Jahr nach Deutschland kommen, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Wir haben ein Riesenproblem mit dem demografischen Wandel. Warum wird immer nur diese negative Geschichte erzählt?
Ja, ich denke, das ist manchmal so eine deutsche Tugend, die eher immer pessimistisch ist und die auch eher das Schlechte formuliert als das Gute, was passiert. Also umgekehrt kann ich nur sagen, was Flüchtlingshilfe anbetrifft, was Ehrenamtlichkeit anbetrifft, was Unterstützung und Freiwilligenarbeit anbetrifft, auch hier in Deutschland und gerade auch hier in Solingen, überrascht es mich immer wieder, wie viele Menschen positive Akzente setzen können und auch diese Akzente setzen. Die Hilfsbereitschaft, auch auf den Inseln oder auch in Athen, die ist enorm groß. Wenn ich überlege, wie viele Menschen, wir haben mittlerweile natürlich auch mit Solingen Hilfen ein großes Netzwerk aufgebaut zu sehr vielen Organisationen und haben dort sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und das ist das, was mir letztendlich auf der anderen Seite noch Mut macht, wo ich sage, ja, dort wird auf einer humanitären Ebene den Menschen noch geholfen. Was hier in Deutschland teilweise abläuft, erschreckt mich sehr. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Flüchtlingspolitik, die hier betrieben wurde oder wird in den letzten Jahren auch viel Konfliktstoff geboten hat. Wenn man sich nur die Verteilung von geflüchteten Menschen auf die Kommunen sich anschaut, wie unterschiedlich die Regeln sind, wie Gelder unterschiedlich verteilt werden, da ist, glaube ich, noch viel Arbeit zu leisten, um das zu verbessern. Mhm. Und das ist für mich die erste Basis neben der Sprache, das Lernen der Sprache ist für mich die erste Basis der Integration.
Jetzt würden viele sagen, ja, Organisation, da ist viel schiefgelaufen, aber allgemein, es sind zu viele Menschen, das können wir nicht, da haben wir nicht die Strukturen für, da haben wir nicht das Geld für, da haben wir nicht das Personal für, das alles quasi zu organisieren. Das ist schön und gut, wir wollen Menschen helfen, aber das Fass ist quasi voll, wir können nicht mehr und jetzt reicht es auch mal. Das ist so ein bisschen, ich frage mich, glauben Sie, dass wir am Ende unserer Kapazitäten sind?
Nein, allein die Frage, ist schon fast irritierend. Also Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht Europas. Ich glaube, die dritt- oder viertstärkste der Welt. Also wenn es Deutschland an etwas nicht mangelt, dann ist es Geld. Auch wenn man sieht, welche Pläne jetzt geschmiedet werden. Von daher, das ist kein Argument. Ich glaube nur, dass das Geld an der Stelle der Integration und der Flüchtlingshilfe, dass dort entweder sowohl zu wenig landet, als auch es unterschiedlich und vielleicht auch falsch verteilt wird.
Jetzt wird oft gesagt, gut, Integration, das muss von beiden Seiten quasi funktionieren. Ja. Also ne, der Staat muss was Angebote machen, ne, Sprachkurse und Ähnliches. Ja. Aber die Menschen müssen auch willig sein, was zu tun. Wie würden Sie die Menschen, die Sie jetzt im Rahmen Ihrer Arbeit so kennengelernt haben, wie würden Sie die beschreiben, auch so von der Einstellung her? Möchten die quasi was machen? Möchten die sich integrieren oder lehnen das viele Menschen ab? Ist jetzt nicht repräsentativ, aber nur mal Ihre persönliche Einschätzung.
Man muss sich immer die Geschichte der Menschen angucken, die hier als Schutzsuchende oder Geflüchtete aufgenommen werden. Sie haben alle eine dramatische Geschichte hinter sich, allein erstmal, um hier anzukommen oder überhaupt in Europa anzukommen. Sie sind ja nicht auf der Flucht, weil sie in den Urlaub fahren wollen, sondern weil sie unter katastrophalen Lebensbedingungen letztendlich um ihr leibliches Wohl gefürchtet ist oder sich gesorgt haben. Und unter dem Aspekt, glaube ich, ist die Bereitschaft am Anfang erstmal eine Hilfe zu erfahren, das A und O. Es ist ein humanitärer Gedanke, den ich da umsetze, dass ich jemanden mit Wohnung, mit Nahrung, mit Dingen versorge. Das ist der erste Anlaufpunkt. Wie sich die Menschen im Laufe der Zeit integrieren, das fängt mit der Sprache an, mit dem Kontakt mit den Kindern, die in die Schule gehen. Dort sind meines Erachtens die größten Felder, wo die Menschen auch lernen, sich unter Umständen in unseren, in meinen Augen, hochkomplizierten Lebensbereichen zurechtzufinden. Das ist eine Riesenherausforderung, auch für jemanden, der neu hier hinkommt. Und meine Erfahrung ist die, dass die Bereitschaft groß ist. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich kenne eine Grundschule, in der ein Förderunterricht für ukrainische Kinder eingerichtet wird, beziehungsweise für Flüchtlingskinder grundsätzlich. Mhm. Und ich habe einen Kollegen, der ist in Pension gegangen und hat eine Zeit lang dort Einzelunterricht für Kinder gegeben, mhm. einfach nur in der Sprache, deutsche Sprache. Und was er an Erfahrung mir so erzählt hat, also über diese Vermittlung der Sprache an die Kinder, war schon überwältigend, weil er sagte, die saugen alles auf wie ein Schwamm. Und die vermitteln das natürlich auch in ihre Familie und in ihr Umfeld. Und von daher glaube ich schon, es gibt gute Ansätze der Integration oder Integration halt zu leben. Ne?
Schauen wir nochmal ein bisschen näher auf den Verein Soding Hilft e.V. Was sind denn die aktuellen Projekte, die Sie aktuell am Laufen haben?
Wir haben ja mehr oder weniger zwei Standbeine. Das eine ist Griechenlandhilfe, das andere ist die Ukraine. In der Ukraine planen wir jetzt, glaube ich, den 32. Transport mit medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten. Das ist ein Projekt, was einfach deshalb auch funktioniert, weil Menschen im Hintergrund arbeiten und stehen, die ein gutes Netzwerk sich aufgebaut haben. Wir arbeiten oder wir finanzieren letztendlich Liefertransporte gezielt an ukrainische Kliniken. Und zwar ist es so, wir kennen jemanden in Wuppertal, der an sich als eine Art Spedition hat, dessen Ehefrau Augenärztin ist. Beide sind gebürtig in der Ukraine. Mhm. Und haben dadurch sehr viele Kontakte auch dorthin. Die Ehefrau als Augenärztin kennt wohl auch sehr viele Ärzte in den Kliniken, hat da ein großes Netzwerk. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir erhalten bestimmte Listen von Bedarfen aus den Kliniken direkt. Mhm. Und diese Listen arbeiten wir ab, beziehungsweise wir kaufen ein. Medikamente stehen im Vordergrund, die Autos sind immer voll, randvoll bis oben das Dach an Medikamenten. Und wir haben aber auch schon Tourniquets eine Zeit lang geliefert.
Können Sie kurz für die Zuhörer erklären, was ein Tourniquet ist?
Ja, das ist ein Gerät, mit dem man eine Blutstillung fördert oder erreichen kann, weil die Verletzungsgefahr gerade im Prinzip heute noch unverändert, die Verletzungsgefahr gerade der Beine, da ist man auf die eigene Hilfe angewiesen. Und ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, am Anfang des Krieges, war die Nachfrage nach diesen Tourniquets unglaublich hoch. Kann man sich nicht vorstellen. Es gab Lieferschwierigkeiten. Man hat keine mehr bekommen eine Zeit lang. Also hier, das ist schon ein kleiner Weg, mit dem wir aber gezielt auch Projekte in der Ukraine, also Kliniken unterstützen und denen Medikamente, Geräte, wir haben eine ja, die dort geliefert werden. Also die Person, die das, die Wagen letztendlich transportiert, die fährt persönlich immer in Begleitung mit zwei, mit einem Begleiter fährt er in die Ukraine rein. Und in der Ukraine selbst gibt es noch ein Netzwerk, was da wohl so ähnlich wie DHL arbeitet, die wohl sehr, sehr gut organisiert sind, die selbst bis an die Front Lieferungen durchführen.
Okay, waren Sie selber auch schon in der Ukraine?
Nein, nein. Der Christoph Zenses ist 22, glaube ich, hat er eine Fahrt mitgemacht und kam natürlich sehr, sehr beeindruckt zurück und hat da viel von berichtet. Ich persönlich, glaube ich, fahre nicht darüber. Nein, nicht in Kriegsgebiet.
Und haben Sie jetzt, also über Griechenland haben wir gesprochen, da ja vor allem, glaube ich, Lesbos und Athen und über die Ukraine. Gibt es sonst noch Projekte, die aktuell am Laufen sind oder die in der Zukunft geplant sind?
Nein, ich denke, dass die Herausforderungen und die Aufgaben für beide Projekte
mehr als genug sind.
Und wir haben ein neues Projekt jetzt auf der Insel Kos gestartet, wo auch Christoph Zenses jetzt vor kurzem nochmal persönlich da gewesen ist. Dort ist neben dem Camp, dort ist ja, also auf den 5 griechischen Inseln, wo die Camps stehen, ist Kos die kleinste Insel. Und dort hat jetzt auch Medical Volunteers International eine kleine Klinik oder Krankenstation aufgebaut, weil dort im Lager keinerlei medizinische Versorgung stattfindet. Die einzige Ärztin, die dort gearbeitet hat, die ist im November, glaube ich, letzten Jahres gegangen. Das heißt, dort leben, glaube ich, im Moment 600 bis 700 Menschen in einem abgeschotteten Raum. Das sind ja diese, wie heißen die, Closed Control Access Center. Schönes Wort.
Ja.
Es ist im Prinzip ein großes Gefängnis, ne, mit viel Überwachung. Jedenfalls die Menschen, die dort leben, die warten auf ihr Asylverfahren und haben innerhalb dieses Camps keine medizinische Betreuung. An sich unvorstellbar.
Wenn Sie jetzt auf die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich von der kommenden Regierung und wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
Also wenn ich ehrlich bin, haben mich die letzten Jahre schon ein wenig desillusioniert, was politische Maßnahmen anbetrifft. Von daher erwarte ich von der neuen Bundesregierung eher eine Verschlechterung der Migrationspolitik, die nicht meinen humanitären Vorstellungen entspricht, die wahrscheinlich auch viele andere Menschen mit mir teilen.
Und die Zukunft von Solingen Hilft e.V., wie sehen Sie die?
Positiv, ganz klar. Wir werden noch weiter viel Arbeit haben. Und man muss sich ja überlegen, das, was wir tun, wir wissen, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich kann immer nur sagen, die Hauptmotivation, die mich antreibt, dieses Projekt mitzugestalten und zu fördern, ist meine persönliche Scham vor der europäischen Politik. Das ist so. Und auch wenn ich da dem Kleinen helfen kann und sehe ich darin immer natürlich auch einen Fortschritt, definitiv.
Alles klar. Für weitere Infos schaut gerne in die Shownotes, da habe ich die Seite von Solingen Hilft e.V. einmal verlinkt. Vielen lieben Dank Ihnen, Herr Dr. Kluhr, für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.